Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie wieder zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Diesmal wieder mit unserer Dialogserie, wo wir heute der Frage nachgehen wollen: Die neue Kultur, was ist das? Wir sprechen ja in unserer Arbeit von Enlighten Next sehr oft und immer wieder von der neuen Kultur und werden auch oft und auch berechtigterweise darauf angesprochen, ja, was meint ihr denn mit der neuen Kultur? Und wir dachten, lass uns doch eine Radiosendung darüber machen und einfach darüber sprechen, was meinen wir, wenn wir von dieser neuen, evolutionären, integralen Kultur sprechen, was zeichnet das aus? Was sehen wir? Wo denken wir, dass schon Schritte sichtbar sind, dass das Neue schon wahrnehmbar ist? Und vor allem, woraus entwickelt sich das Neue? Also woraus wollen wir einen neuen Schritt setzen? Weil ich denke, man versteht wirklich nur, wenn, wo man hingehen will, wenn man auch ein Verständnis davon hat, wo man herkommt.
Ja, genau. Ich habe auch darüber nachgedacht, so diese Frage, was ist die neue Kultur? Es braucht wirklich einmal auch ein theoretisches Verständnis von dem, wo wir herkommen. Und gleichzeitig eben auch, was du schon gesagt hast, wo zeigt es sich auch die Bereitschaft von uns, sich wirklich auf etwas einzulassen? Also man kann viel über diese neue Kultur sprechen und wir werden sie untersuchen. Aber etwas, was wir ja auch sehr stark praktizieren, ist die Erfahrungsräume für neue Kultur zu kreieren in unserer Arbeit. Und ich bin gespannt, wie das sich auch hier jetzt an diesem Telefonat wieder zeigen wird.
Exakt. Und ein Motiv, jetzt wirklich diese Frage aufzugreifen, war natürlich auch das, was wir schon vor 2 Wochen hier angesprochen haben, nämlich die Erfahrung, die wir gerade mit Veranstaltungen wie mit der Herbstakademie gemacht haben, wo wir wirklich denken, dass uns gelingt, ansatzweise in etwas Neues hineinzugehen und wo wir einfach sehr hoffnungsvoll und sehr inspiriert sind, weil wir glauben, dass sich hier etwas zeigt, was eine evolutionäre, spirituelle Kultur ausmachen könnte. Aber ich glaube, um einen Anfang zu setzen, ist es ganz gut, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, wo sind wir denn eigentlich? In welcher Kultur leben wir denn eigentlich? Wir nennen das oft die Postmoderne und ist auch ein richtiger und ein zutreffender Begriff. Aber was macht denn diese Postmoderne eigentlich aus? Was sind denn die Errungenschaften? Was sind denn die kulturellen Werte? Was ist denn die Kultur dieser Zeit, die wir Postmoderne nennen? Und auch darüber haben wir in dieser Sendung immer wieder gesprochen. Ich denke, einer der prägnantesten Details, die man hier wirklich anführen kann, wenn man der Frage nachgeht, was meinen wir denn mit der Postmoderne, ist, wenn wir diese Zeit auch das psychologische Zeitalter nennen. Das psychologische Zeitalter, wo wir, mit wir meine ich wir Menschen, vor allem wir Menschen in Europa und Nordamerika, angefangen haben, aus einer vor allem nach außen auf Rationalität und auf Materialität gerichteten Kultur der Moderne zu erkennen, nein, wir brauchen noch was dazu. Wir müssen auch unsere Innenräume ansehen. Und ungefähr vor 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, im deutschsprachigen Raum mit großen Pionieren wie Sigmund Freud, C.G. Jung, aber auch in Amerika, auch in England, Pioniere, die teilweise in andere Richtungen gegangen sind. Eine Frau Pawlatzki mit der Theosophie gehörte sicher dazu. Natürlich gehört auch Rudolf Steiner dazu. Wo Menschen angefangen haben, sich wieder nach innen zu orientieren. Nicht nur Physik, nicht nur die Welt nach außen gesehen, nicht nur die Naturwissenschaften, sondern Innenwissenschaften. Tiefenpsychologie war vor allem der Versuch einer Innenwissenschaft. Theosophie, Anthroposophie waren Versuche einer Innenwissenschaft. Und es gibt deren noch viel. Und dieses Jahrhundert, dieses 20. Jahrhundert mit der großen Unterbrechung in der Mitte dieses Jahrhunderts, nämlich der Katastrophe von Faschismus und Krieg, war sicher ein Unternehmen dieses Territorium gemeinsam gesellschaftlich uns anzueignen und nach der großen Krise in der Mitte von Faschismus und Krieg, nach dem Wiederaufbau der 50er Jahre, in den 60er Jahren ist das mit der Kultur der Studentenbewegung und dann vor allem mit der Therapiebewegung wirklich zu unserer Kultur geworden. Und viele haben diese Innenseite auf der verschiedensten Art und Weise sich erarbeitet. Sei es, dass wir nur Freud gelesen haben, dass wir psychologische Literatur gelesen haben, sei es, dass unsere Zeitungen, Zeitschriften voll damit sind, oder sei es, dass viele von uns Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte lang von Individualtherapie, Gruppentherapie, Encountergruppen, Rebirthing-Gruppen, Meditationsgruppen, Osho, all das, was die 70er, 80er Jahre ausgemacht haben, was dieser große Aufbruch des Innern und der große Aufbruch auch einer neuen Sensitivität war, die uns viel gebracht hat und auf deren Beine wir jetzt auch stehen und die es überhaupt nicht gilt zu verdammen, sondern zu sehen, da ist viel Wertvolles errungen worden und dazu müssen wir wahrscheinlich heute auch noch zu sprechen kommen, und wir haben es auch schon oft angesprochen, es gibt hier einfach auch Schattenseiten, es gibt hier auch Dinge, die offensichtlich nicht mehr weiter sich entwickeln, Dinge, wo etwas zu einem Ende gekommen ist, Dinge, wo etwas seinen Zyklus abgeschlossen hat und etwas Neues notwendig wird. Und da stellt sich die Frage, die wir als eigentliche Frage heute stellen wollen, die neue Kultur.
Ja, und ich glaube auch wichtig ist, sich bewusst zu werden, wie sehr wir, und das kam auch sehr raus in dem, was du beschrieben hast, wie sehr wir immer Teil einer Kultur sind. Die Entwicklung der Postmoderne ist ja auch die Entwicklung der Innerlichkeit des einzelnen Individuums, sich zu erkennen, sich als dieses fühlende Wesen zu erkennen, die Sensitivität, die du angesprochen hast, und gleichzeitig ist das auch Teil eines größeren Prozesses, einer Kultur, die man teilt miteinander, Werte, die man teilt miteinander, über die man sich verständigt, dass das wichtig ist zu entwickeln, dass man darin Energie gibt, dass man sich darin unterstützt. Und die Erfahrung, die wir aber machen als postmoderne Individuum, ist so stark, es ist meine Entwicklung, es ist mein Weg. Man denkt oft nicht darüber nach, dass das eigentlich eine Kultur ist, die man miteinander teilt. Und wenn man das anfängt zu erkennen, dann finde ich, stellt sich auch die Frage, was ist die neue Kultur? Auch schon in die Richtung, in die wir hier miteinander gehen werden.
Ich denke, da hast du ein ganz tolles Paradoxon angesprochen, weil wahrscheinlich keine andere Kultur wie diese postmoderne Kultur übersieht, dass sie eine Kultur ist. Und genau aus dem Grund, den du angeführt hast, weil ich habe es als psychologische Kultur angesprochen, aber als Kultur des Individualismus kann man sie genauso ansprechen. Man spricht von der Ich-Generation, man spricht von unserem Narzissmus und eine der großen Errungenschaften, ich habe so diese Errungenschaft angesprochen, dass wir unsere Innenseite als Menschen mehr und mehr wieder in den Blick bekommen haben. Aber eine andere damit verbundene Errungenschaft ist, dass wir wie nie zuvor uns unserer Eigenständigkeit bewusst geworden sind, unsere Einzigartigkeit, uns unserer Individualität bewusst geworden sind. Und auch das ist eine Errungenschaft. Aber, und das ist das Ironische dran, es führt zu der Vermutung, man sei nur was Einzigartiges. Und man übersieht, dass diese Wahrnehmung der Einzigartigkeit, in der ich mich in meiner Einzigartigkeit so betone und wahrnehme, eine Kultur ist, die wir alle teilen. Und das hat schon was Ironisches, weil im Prinzip wir denken alle ganz besonders zu sein. Und in einer gewissen Weise sind wir wahrscheinlich auch ganz besonders. Aber dieses Denken ganz besonders zu sein, das haben wir alle gemeinsam.
Ja, ganz genau. Und es braucht ein gewisses Heraustreten, um das überhaupt sehen zu können. Solange wir völlig fasziniert sind davon, diese Individualität entwickelt zu haben und sich damit zu identifizieren, auf diesem Level zu sein, sieht man das auch gar nicht. Man ist so gefangen in diesem, ja, eigentlich die Freiheit des Individuums, aber gleichzeitig auch das Gefängnis des Individuums. Und erst in dem Aufmachen in einer größeren Perspektive, sich überhaupt den Entwicklungszusammenhang des gesamten Menschwerdung anzuschauen, sieht man, oh, warte mal, da ist ein größerer Zusammenhang, in dem
Ja.
das hervorgekommen ist.
Ja. Nee, wir haben jetzt zwei Dinge angesprochen. Das eine ist diese Entdeckung der Innenseite unserer Psychologie, die psychologische Errungenschaft unserer Gegenwartskultur und den Individualismus. Und was damit verbunden, aber auch eigenständig etwas ist, ist die Wiederentdeckung der Spiritualität. Weil wir sicher über die reine psychologische Wahrnehmung hinausgegangen sind. Also Psychoanalyse war nicht der Endpunkt. Spätestens seit den 70er Jahren haben sich gerade die Menschen, die sich sehr psychologisch orientiert haben, auch in eine neue Spiritualität orientiert, sind zum guten Teil sehr stark in den Osten gegangen, haben mir inklusive Zen-Literatur, Zen-Buddhismus oder indische Vedanta-Lehren oder auch East mit West Varianten davon wie Osho Rajneesh als Spiritualität ausprobiert, damit experimentiert. Und seit den 70er Jahren kann man eigentlich nicht mehr davon reden, dass wir in einer rein säkulären Zeit leben, weil eine Renaissance des Spirituellen in, nicht allgemeingesellschaftlich, aber zumindest in Avantgarde-Bereichen der Gesellschaft eine wahrnehmbare Tatsache geworden ist. Aber, und das ist wieder eines dieser Paradoxons, diese Spiritualität fällt auf den Boden eines radikalen Individualismus. Und es ist dann ganz lustig zu lesen oder zu schauen, wie zum Beispiel so eine Lehre wie der Buddhismus, der Zen-Buddhismus oder auch der indische Buddhismus, die ja vor 2500 Jahren in einem ganz anderen kulturellen Kontext geschrieben wurden, diese Literatur eigentlich zu einer Variante der psychologischen Literatur wird, wo es um mich, meine Selbstbefindlichkeit, meine Verbesserung meines Lebensgefühls, all das geht, was überhaupt nicht der Kontext war dessen, was Religionsgründer wie Gautama Buddha oder ein Shankara oder auch Patriarchen des Zen-Buddhismus im Bild hatten, wie sie zu diesem kulturellen Durchbruch gekommen sind, den sie damals geleistet haben. Und zu sehen, dass hier Elemente aufgenommen wurden, aber eben in einen radikal postmodernen, individualistischen und letztendlich eben auch narzisstischen Kontext interpretiert werden, die uns momentan mit einer Situation zurücklassen, wo wir einerseits sehen, dass das, was wir hier gemacht haben, wichtig war, gut war, aber auch eine gewisse Orientierungslosigkeit sich breit macht, weil wir haben, wenn man es salopp sagt, wir haben jetzt einmal 30, 40 Jahre Therapie hinter uns und so viel glücklicher sind wir nicht geworden. Die Welt ist vielleicht empfindsamer geworden, aber eigentlich das große Versprechen der Psychologie, das wird nicht so wahrgenommen, dass es eingelöst wurde. Und es stellt sich die Frage, hat es das überhaupt gebracht oder wie geht es weiter? Müssen wir zurück zu fundamentalistischen Antworten oder zu rein modernistischen Antworten? Auch diese Gegenreaktion gibt es ja, das ist von Materialisten, von Darwinisten jetzt so ganz antispirituelle, neo-atheistische Antworten gibt, wo man sagt, das ist alles Humbug, das ist alles psychologischer, esoterischer Humbug. Was es braucht, ist klare wissenschaftliche Ansage. Auch diese Bewegungen sind wahrnehmbar und es ist eine große Verunsicherung da. Und die Fragestellung der neuen Kultur fällt genau auf diese Verunsicherung.
Und vielleicht ist die Fragestellung der neuen Kultur ja auch gekoppelt mit der Fragestellung, was ist eine zeitgemäße Spiritualität? Denn soweit wie ich es verstehe, ist ja auch, wenn die spirituelle Erfahrung wirklich auf diesen extremen Individualismus trifft, identifiziert man sich eigentlich rein mit dieser Zustandserfahrung. Und sie bedeutet etwas über mich und nicht viel tiefer. Worüber wir ja auch nicht nur sprechen, sondern was wir als Grundlage unserer Arbeit haben, ist die evolutionäre Spiritualität, wo es eben über das hinausgeht, was die Zustandserfahrung der Einheitserfahrung ist, hin auch zu einem Erfahren und einem Verständnis von einem evolutionären Erwachen. Und diese Frage, so was ist diese neue Kultur, gekoppelt mit der, was ist eine neue Spiritualität, glaube ich, hängt irgendwo zusammen.
Ich glaube, wenn man sich so diese Entwicklung dieser neuen Kultur, die wir auch in unserer Arbeit mit den Leuten Next versuchen, wo wir versuchen hier, was ich sagen wollte, dass wir in unserer Arbeit von den Leuten Next, wenn man anschaut, wie die Genese dieser neuen Kultur auch in der Arbeit von Endo Kohlen kommt, und ich glaube, dass das Endo Kohlen hier auch einfach einen Zeitgeist aufgreift, wo etwas reif wird. Und ich glaube, dass es ansetzt genau mit dem, was wir vorher kurz angesprochen haben, mit dieser radikalen Individualität. Weil wenn man die menschliche Entwicklungsgeschichte ansieht, nimmt man, kann man sie auch interpretieren, vor allem die westliche Entwicklungsgeschichte, als eine große Entwicklungslinie der Individuation, der Ichwerdung, wo wir von unserem Stammesbewusstsein bis unserem mythischen Bewusstsein, unserem modernen Bewusstsein zum ganz radikalen Verständnis unserer Individualität gefunden haben. Und vielleicht hier auf einem Wendepunkt sind, wo diese Individualität so zugespitzt ist, sie so auch in dieser Single-Vereinzelung sich verloren hat, dass auf einmal auch die Wahrnehmung wieder neu entsteht, dass selbst diese Individuation Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Und ich glaube, diese neue Kultur hat mit dieser Entdeckung zu tun, die auch mit diesem Widerspruch zu tun hat, dass wir einerseits uns so stark als Individuum wahrnehmen, aber gleichzeitig eben auch die Schattenseite, dass wir uns radikal vereinzelt wahrnehmen, radikal getrennt, radikal verloren wahrnehmen. Und das gerade in der spirituellen Erfahrung, und vor allem in die spirituelle Erfahrung auch nicht nur eine Erfahrung mit sich alleine ist, sondern eine Erfahrung mit anderen Menschen, eine Erfahrung mit auslöst, dass diese Erfahrung von Bewusstsein auch eine Erfahrung von Begegnung ist. Dass dieses Erfahren von Bewusstsein, das letztendlich in allen seinen Varianten die spirituelle Erfahrung ausmacht, wo ich merke, dass etwas vorhanden ist, das meine Identität übersteigt und das, wie immer man es bezeichnen möchte, mit einem Bewusstseinsfeld, mit Bewusstsein selber, dass das etwas ist, das uns gemein ist. Und das uns auch in der menschlichen Begegnung gemein ist. In der Arbeit von Endo Cohen ist das ganz klar sichtbar, wo Endo, er erzählt das öfters, so gesagt hat, ich glaube, es ist bald nach dem ersten Jahr seiner Arbeit als spiritueller Lehrer, wo er gemerkt hat, dass zwischen den Menschen, die mit ihm diesen Weg gehen, etwas einfach, es ist eine Beobachtung gewesen, die er gemacht hat, wie Menschen miteinander in Dialog kamen, dass etwas zwischen deren aufbricht, was eine radikale Bewusstheit und Intersubjektivität ist. Und das war zumindest seine Schlussfolgerung, die finde ich total spannend, wichtiger und bedeutender ist als das, was er ihnen als spirituelle Lehre geben könnte. Und was seitdem ja wahrscheinlich das Fundament seiner Arbeit ist. Diese Intersubjektivität, dieses zwischenmenschliche Bewusstsein, diese Ungeteiltheit, die zwar getragen ist aus unserer Individualität, getragen ist aus unserer Eigenständigkeit, aber unsere Eigenständigkeit radikal überstreitet. Aber genau diese Erfahrung des Nicht-Getrenntseins, des Miteinanderseins, ist eine Erfahrung, die schon über diese postmoderne psychologische Orientierung hinausgeht. Und ich glaube, das ist dann ein zweiter Schritt, und es war auf jeden Fall in der Arbeit von Endo Cohen ein zweiter Schritt, zu entdecken, dass diese Zwischenmenschlichkeit, dieses Bewusstseinsfeld, diese Bewusstheit, die Menschen miteinander haben, nicht nur etwas ist, was sie in einer Situation, in einer Gruppensituation, in einem Gespräch miteinander haben, sondern dass das etwas ist, das wir als Menschheit über Jahrtausende miteinander entwickelt haben. Das heißt, dass dieses Bewusstseinsfeld, selbst unsere Individualität, ein Bewusstseinsfeld ist, das in einem radikalen evolutionären Zusammenhang steht.
Du hast sehr, sehr viele, ich glaube, sehr wichtige Aspekte angesprochen. Einer, der mir besonders nachklingt, wo ich anknüpfen möchte, ist dieser Zusammenhang zwischen dem, dass wir diesen hohen Grad an Individualität entwickelt haben. Und was Enno Kohn ja auch immer anspricht, ist, dass diese neue Spiritualität keine Followers braucht, also nicht Menschen, die einer Idee folgen, sondern wirklich eigenständige Individuen. Also es ist wirklich dieses Erwachen, zu dem ich braucht, um auch dieses Feld überhaupt wahrnehmen zu können und eine bewusste Begegnung kreieren können. In diesem bewussten zwischenmenschlichen Raum auch das wieder neu finden können, was es heißt, ein Individuum zu sein. Und Enno nennt das ja auch diesen Zusammenhang zwischen Autonomie und Kommunion. Und dieses Spannungsfeld darin, dass es etwas ist, wo man merkt, man kann das aus dem gesamten Entwicklungsprozess gar nicht herausnehmen. Wir können nicht dieses höhere Bewusstsein und dieses Zusammenkommen in diesem Bewusstseinsfeld, wie du es auch nennst, loslösen von der Fähigkeit, die ich habe als Individuum, das wahrzunehmen, dem Ausdruck zu geben. Und das braucht eine hohe Autonomie.
Es braucht eine hohe Autonomie und es stellt diese hohe Autonomie in den Dienst von etwas anderem. Weil diese hohe Autonomie, die haben wir uns ja schon in der modernen, in der Postmoderne angeeignet. Das ist die Errungenschaft, die uns schon gelungen ist, die uns auf eine gewisse Weise auch in die Sackgasse gefahren hat. Und ich glaube, die neue Kultur, von der wir hier sprechen, ist auch deswegen eine spirituelle Kultur, weil sie Bewusstsein auf einer tieferen, auf einer nicht getrennteren Weise wahrnimmt und von dieser tieferen, nicht getrennten Wahrnehmung des Bewusstseins lebt. Und das sind diese Elemente, dass eben ich in meiner Getrenntheit nicht die letzte Instanz bin, sondern dass Menschsein eigentlich ein radikales Miteinander ist. Und dass das auch auf der Bewusstseinsebene erfahrbar, wahrnehmbar ist. Und dann zu sehen, dass das, was hier erfahrbar wahrnehmbar ist, in einem großen Werdenszusammenhang ist und dass meine Autonomie, das, was du als Autonomie so richtig angesprochen hast, dass das dazu benötigt wird, um einen aktiven Beitrag in dieser großen Entwicklungslinie leisten zu können. Und ich glaube, die Kultur, von der wir sprechen, lebt von dieser Wahrnehmung, lebt von dieser Wahrnehmung, dass wir als Menschen eins sind und dass wir als Menschen nicht nur eins sind miteinander, sondern auch eins sind mit dem ganzen Werdensprozess des Ganzen. Dass unser Bewusstwerden ein Bewusstwerden eines großen universellen Prozesses ist. Und dass das etwas ist, dass unsere Begegnung, und zwar unsere alltägliche Begegnung, die Begegnung in einem Gespräch, die Begegnung wie hier an diesem Radio, auch mit all diesen technischen Schwierigkeiten, die wir haben, die Teil des Lebens sind, dass das Ausdruck sein kann einer tiefen Bewusstheit, die nicht getrennt ist, und dass unsere Autonomie Ausdruck sein kann einer tiefen Bewusstheit, die nicht getrennt ist und die sich in diesem großen Werdenszusammenhang nicht nur theoretisch versteht, sondern auch bewusst wahrnimmt.
Ja. Und da merkt man, wie sehr das wirklich die spirituelle Erfahrung braucht. Denn diese Erfahrung der Nichtgetrenntheit ist die fundamentale spirituelle Erfahrung. Sie wird nicht gemacht von dem Individuum, was sich als getrennt wahrnimmt, sondern Bewusstsein selbst kann sich nur als dieses Ungetrennte wahrnehmen. Solange ich darauf beharre, dass ich dieses getrennte Individuum bin, werde ich auch nicht diese Dimension wahrnehmen können. Weil diese Dimension wird nur von dem ungetrennten Selbst wahrgenommen. Das heißt, es braucht auch unsere Bereitschaft, den Mut zu haben, das, was ich glaube, meine Individualität ist, auch loszulassen. Um wirklich diese Tiefe dieser Nichtgetrenntheit von dieser Bewusstheit selber überhaupt zwischen uns ja in gewisser Weise schwingen zu lassen.
Und ich möchte von dem Gesagten auch auf eine konkrete Ebene gehen, weil das, was uns in unserer Arbeit, wie zum Beispiel in der Herbstakademie vor einigen Wochen so ein Anliegen war, ist genau das, was wir jetzt versucht haben, mehr theoretisch zu beschreiben. Nämlich, wir kommen als Menschen, die an Bewusstseinsevolution interessiert sind, zusammen. Wir treffen uns an einem Wochenende. Wir reden über ein bestimmtes Thema, das Thema der deutschen Kultur. Aber wir versuchen es auf eine bestimmte Weise zu tun. Weil, wenn man sich so ein Beispiel ansieht, glaube ich, sieht man auch konkret, dass hier eine andere Möglichkeit besteht, sich zu begegnen. Weil genau in so einer Zusammenkunft, und die steht exemplarisch für alle möglichen menschlichen Zusammenkünfte, wo wir uns in etwas ernsthaft treffen, können wir uns treffen, wo wir unseren Schwerpunkt auf mich, meine Meinungen, meine Ideen, meine Vorstellungen, meine Besonderheit legen. Oder es kann eine tiefe Wahrnehmung da sein, dass, wenn wir zum Beispiel hier in Gespräche zusammenkommen, sich hier eine Dynamik des gemeinsamen Herausfindens entwickelt, die eine Bewusstseinsdynamik für sich ist und die sich nur dann entfalten kann, wenn jeder seine Getrenntheit einmal hintanhält, um diese gemeinsame Anstrengung, das Miteinander herausfinden, dieses gemeinsame Feld des gemeinsamen Bewusstwerdens, erstens einmal als Feld wahrnimmt, und zweitens so sehr wertschätzt, wir es gemeinsam wertschätzen, dass es zwischen uns, durch uns zum Leben kommen kann, zu einem bewussten, vom Bewusstsein getragenen Leben. Weil natürlich ist es schon immer vorhanden, aber es lebt ganz anders, wenn es durch unsere bewusste Unterstützung, durch unser es bewusst halten, auf eine andere Ebene gehoben wird. Und was so aufregend ist, man merkt es. Man merkt es, dass auf einmal die Dynamik zwischen Menschen eine vollkommen andere ist, wenn das Gewicht auf diesen kreativen Prozess zwischen uns gelegt wird und nicht auf meine besondere Getrenntheit, Wichtigkeit, Unwertheit, was immer, sondern wenn wir gemeinsam das Gewicht auf diesen kreativen Prozess zwischen uns legen. Und wenn Menschen reif genug sind, weil das braucht eine Reife, weil ich wie es auch immer geartet sein mag, dass ich besonders klug, besonders dumm, besonders schüchtern oder besonders was immer auch sein, all das, was hier so an Getrenntheit hineingeworfen werden kann, kann diesen kreativen Impuls sehr leicht kaputt machen. Wenn es aber nicht hineingeworfen wird, wenn niemand den Elefanten im Glashaus gibt, dann kann im Glashaus, um im Bild zu bleiben, das, was hier an Gewächs da ist, auch wirklich zum Leben, zum Blühen, zum Gedeihen anfangen. Und das ist eine wahrnehmbare Kultur. Und es ist eine Kultur, die über unsere psychologische, besondere Identität hinausgeht, die eine Wahrnehmung, von einer Wahrnehmung lebt, dass Menschsein eine Teilhabe an einem großen kreativen Prozess ist, der wir sind und der uns braucht.
Und in dieser Dynamik, wenn ich mich genau auf das einlasse, was du beschreibst, diese Anstrengung mache, nicht aus der gewöhnlichen Haltung meiner selbst zu kommen, entstehen auch plötzlich oder erwachen plötzlich neue Fähigkeiten, wie wirkliches Zuhören, wirkliches Wahrnehmen, sich beziehen auf etwas, was man noch nicht genau weiß, wo man aber merkt, da ist eine Spannung drin, dass ich das wichtiger finde als das, was ich schon weiß darüber. Und auf einmal merkt man, wie in einem selbst dieser Prozess der Entwicklung arbeitet und ich mich dem zur Verfügung stelle und sichtbar wird, dass Individuen sich entwickeln, dass genau das Individuum Ausdruck dieses Prozesses wird.
Du sprichst hier natürlich eine ganz besondere Seite an, nämlich das, was ich so versucht habe herauszuarbeiten an diesem Feld zwischen uns, das braucht das Individuum. Niemand als das Individuum kann das halten. Niemand als ich, du, er, sie, als Individuum kann das halten. Und wie du vollkommen berechtigterweise sagst, wenn wir diese Reife nicht entwickeln, entsteht dieses kreative Feld zwischen uns nicht. Wir nehmen es nicht mal wahr. Wir nehmen es nicht mal als real existierendes Potenzial zwischen uns wahr, weil, wieder ganz platt gesagt, wir uns mit unserer Besonderheit so wichtig nehmen, dass wir eine Scheibe vor den Augen haben. Wenn wir aber diese Wichtigkeit beiseite geben können, entdeckt man, und zwar ganz real, dass dieser kreative Werdensprozess, dieser kreative Bewusstseinsprozess genau das ist, was unser Menschsein ausmacht. Und dass wir unser entwickeltes, durch unsere postmoderne entwickeltes Verantwortungsgefühl, unsere Eigenständigkeit, den zur Verfügung stellen können, dass zwischen uns ein gemeinsamer, zwischenmenschlicher, kreativer Bewusstseinsprozess kulturschaffend blühen kann. Und das ist keine theoretische Vorstellung, sondern das ist eine reale Möglichkeit des Miteinanderseins. Und es ist eine Kultur.
Ja, und um dem einfach noch anzufügen, dass es auch eine Entwicklung ist in der Wahrnehmung, weil du es ansprichst. Wenn ich in meiner Getrenntheit bleibe, nehme ich es nicht mal wahr. Und was ja auch oft spannend ist, dass Menschen, die plötzlich sich in so einem Feld finden, bei Veranstaltungen wie der Herbstakademie, wie du das angesprochen hast, sagen, ich nehme etwas anderes wahr, ich weiß nur noch nicht, was es ist. Und dass man das wirklich entwickeln kann, diese Wahrnehmung durch Wertschätzung, dem mehr Raum zu geben und dann auch entwickeln kann, darauf zu reagieren.
Es gab, und das fand ich so unheimlich inspirierend, auch gerade weil uns diese Arbeit so am Herzen liegt, so unheimlich inspiriert. Es gab Menschen, die hatten wirklich keine Vorstellung von unserer Arbeit. Die kamen zu dieser Herbstakademie eigentlich nur, wegen dem Thema, ohne zu wissen, wer diese Menschen sind, die diese Arbeit machen. Und die kamen auf uns zu und sagten, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist was anders. Und da ist etwas lebendig zwischen euch, was absolut ungewöhnlich ist. Und genau wie du sagst, sie konnten es nicht genau identifizieren. Sie konnten es nicht genau auf den Begriff bringen. Aber zwei Dinge waren ihnen sehr aufgefallen. Erstens, dass etwas anders ist. Und zweitens, dass das, was anders ist, wertvoll ist. Und vielleicht noch als drittes, dass es mit einer zwischenmenschlichen Kreativität zu tun hat. Und ich glaube, allein wenn uns das gelingt, ja, diesen Impuls der Kreativität zwischen uns als kulturellen Wert primär zu stellen, ja, das heißt, dass es uns gelingt, unsere Individualität diesem Prozess selber zur Verfügung zu stehen, dann ist ein neuer Wert geschaffen, der über die Postmoderne hinausgeht. Und wenn wir dann noch, und das ist dann mehr als nur Wahrnehmung, mehr als diese Wahrnehmung dieser Kreativität, da kommt eine Verständnisebene dazu. Wenn wir verstehen, dass das die bewusste Teilhabe an einem großen kreativen Prozess des Universums selber ist. Wenn wir dann wirklich uns auch mal der Bemühung unterziehen, nachzulesen und zu sehen, dass dieses Ding, das wir am Nachthimmel sehen und dieses Ding, das wir am Tag hier entweder sehen oder zumindest hinter den Städten auch vermuten, nämlich dieser Globus, mit all dem, was hier an Natur, an Kultur, an was auch immer vorhanden ist, dass es in sich ein riesen kreativer Prozess ist. Wir schauen hier aus dem Fenster raus und sehen Frankfurt oder wo immer wir, Berlin, Basel oder auch irgendwo Oberbayern. Aber wie sehr sind wir in dem Gewahrsein, dass das, was wir hier sehen, eine Punktaufnahme einer kreativen Explosion ist. Einer kreativen Explosion, die zwar in radikaler Zeitlupe vor sich geht, aber trotzdem seit 14 Milliarden Jahren explodiert. Und zwar kreativ explodiert. Wie sehr sind wir in der Lage, das wahrzunehmen, zu verstehen und zu sehen, dass diese Explosion auf eine neue Ebene gerade anfängt zu springen, nicht auf der Ebene von unserem Bewusstsein getragen werden zu wollen. Und wir gefragt sind, sind wir bereit, das zu tun?
Wunderbar, dieses Bild. Und ich hatte vorher auch das Gespür, dass ich in diesem sich darüber austauschen die Kultur ihrer selbst bewusst werden will. Denn sie ist wirklich, es ist irre, wie du das jetzt eben nochmal in den kosmischen Kontext gestellt hast, dieser Mini-Punkt, der aber alles ist. Und durch Sprache und durch unser sich darauf beziehen, geben wir dem wirklich Realität.
Ja.
Und ich denke, wir wollten eigentlich unseren Hörern auch noch die Chance geben, sich damit einzubringen. Wir sind durch
Absolut.
die technischen Schwierigkeiten heute ein bisschen später dran, aber
Aber noch haben wir 20 Minuten in dieser Sendung und vielleicht, wenn wir ganz kurz auch die Zugangsdaten wieder durchgeben.
ja, als allererstes mal die E-Mail-Adresse für alle, die uns per E-Mail eine Frage senden wollen. Die E-Mail-Adresse ist radio@enlightennext.org. Und die Telefonnummer in Deutschland, die 0234 543 9810, Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste. Österreich wählt bitte die 0126 505 40 und die Schweiz 044 595 90 30. Nochmal der Zugangscode für alle Nummern 92 54 32 und die Raute-Taste. Unsere Leitungen sind wie immer vorab stumm geschaltet. Wenn ihr euch einwählt, bitte dann noch die Stern- und die 6-Taste, um euer Telefon freizuschalten.
Hallo?
Ja, hallo.
Das war jetzt ein großer Bogen, den ihr gespannt habt und total spannend. Und ich habe gemerkt, wie ich den innerlich richtig mitgegangen bin. Wie ihr erzählt habt von der Zeit, als ich die Innerlichkeit so stark entwickelte bis zur starken Individualität. Und diesen Weg bin ich auch gegangen und habe das auch so gespürt, dieses Abgetrenntsein und in dieser Individualität sein. Und dann durch die Begegnung mit dieser neuen Erfahrung des kreativen und evolutionären Impulses, durch das Kennenlernen von Andrew Cohen, habe ich gemerkt, wie klein diese Gefangenheit in dieser Individualität, in diesem Individuum ist und dass diese weite Perspektive eigentlich meinem Leben erst Bedeutung und Sinn gegeben hat. Auch wenn es ein Reiben ist und ein sehr starker kreative Auseinandersetzung, aber das macht es gerade so spannend. Und wie ihr gerade gesagt habt, dass ich ein Teil dass ein kleiner Teil nur ein Spot irgendwo hingerichtet, dass es ein Teil dieser Explosion ist, dieses ewig langen Werdensprozesses, wurde mir plötzlich klar, welche große Bedeutung hat und was es zu tun gibt, ist eben, diesen Prozess nicht aufzuhalten, nicht immer wieder zu flüchten in diese Getrenntheit hinein. Und das war gerade so total nachvollziehbar bei eurem Gespräch.
Ich denke, was du angesprochen hast, du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen, den wir noch gar nicht berührt haben. Und das ist Sinn und Bedeutung. Weil ich glaube, was in unserer postmodernen Kultur so aufgebrochen ist, durch auch unsere Individualität und diese Wahrnehmung unserer Besonderheit, und auch durch die Fähigkeit, verschiedene Dinge gleichzeitig als Perspektiven wahrzunehmen, ist, dass alte Sinnzusammenhänge, sowohl traditionelle Sinnzusammenhänge als auch der Sinnzusammenhang der Moderne, nicht mehr standgehalten haben, nicht mehr unserer Individuation standgehalten haben, weil wir immer mehr und mehr eigentlich das Einzige, was wir gesehen haben, unsere Individuation als Individuum waren. Und eine gar nicht beabsichtigte Konsequenz davon, aber doch Konsequenz davon, die Wahrnehmung von Sinnlosigkeit geworden ist. Und hier auch zu sehen, dass die Wahrnehmung dieses Zusammenhangs, dass Menschsein eigentlich Mitmenschsein bedeutet, im Sinne auch von Mitbewusstseinsein, und dass das ein großes Werdensprozess ist, dass hier neue Sinnzusammenhänge, evolutionäre Sinnzusammenhänge sich auftun, die, und das hat eine ganz wichtige kulturelle Kraft, die Sinn und Bedeutung geben, die meiner Individualität, meiner hohen Individualität Sinn und Bedeutung geben, weil ich als Träger dieses Prozesses gebraucht werde. Das heißt, ich bin nicht das Ende dieses Prozesses. Meine Individualisierung ist nicht das Ende dieses Prozesses, sondern sie ist ein notwendiger Träger, damit das Ganze sich entfalten kann. Und das gibt dem Individuum einen Sinnzusammenhang, den der radikale Individualismus nicht leisten kann.
Ja, total schön.
Ich habe vorhin schon vor der ganzen Schilderung des Beginns so sehr auf, wie dieser Sinn, von dem du sprichst, der ist ja erlebt. Wie kann man sagen, der ist ja erlitten in unserer Kultur. Die Menschen wollen ja zusammenkommen. Man ahnt das ja, dass da der Sinn versteckt ist, wenn nicht in der Tradition, dann doch im Zusammenkommen mit Menschen. Man erlebt aber auch die Schwierigkeit, die Behinderung und was du sagtest am Anfang von der Psychologie, wie viel Paartherapien haben wir gemacht, wie viel machen Teams Coach-Sitzungen, um überhaupt dieses Miteinander durchzubekommen, durch den Zwang der Individualität, sich zu isolieren. Und irgendwie, irgendwann fokussiert man sich auf so einen halben Wege eines Miteinanders, was nur geteilte Ziele dann sind. Und wie anders das, was ihr vorhin aufgemacht habt, sich das, wenn man sich, egal wo man ist, als Teil dieser ganzen Bewusstseinssituation versteht, vom Himmel bis zum Miteinander, mit wem man gerade ein Gespräch hat, mit diesem Gespräch, völlig egal. Es ist, dass man immer eigentlich einen Teil dieses Bewusstseins ausdrückt, was ein anderes Bewusstsein dann begegnen kann, was für ein alldurchdringendes dann wird und wie welche Lösung, welche Ausrichtung und auch wie schwierig. Oder herausfordernd.
Ja, ich finde das immer noch, ich hänge immer noch mit diesem Sinn, dass ich finde das wirklich ein sehr spannendes Thema, weil das sich herauslösen des Individuums aus einem Unbewussten, aus einer unbewussten Einheit, war ja auch eine Sinnfrage. Also Bewusstsein fragt immer nach dem Sinn. Und dass wir jetzt an diesem Punkt sind, es ist uns gegeben, die Individualität und das Wissen um unsere Innerlichkeit. Wir müssen uns dazu nicht mehr sehr viel anstrengen. Und wie viel Anstrengung das postmoderne Individuum macht, um in seiner Individualität Sinn zu finden, da merkt man diese Abkopplung, die passiert ist von diesem Erkennen dieses tieferen Prozesses, was Bewusstheit wirklich ist, wer ich zutiefst wirklich bin. Mhm. Und dass diese Sinnfrage immer nur auf der Ebene von Bewusstsein wirklich gestellt werden kann, wenn wir wirklich weitergehen wollen, finde ich ganz zentral auch in unserer Arbeit, wenn wir schauen, was heißt es, den nächsten Schritt in der Evolution zu gehen, ist es immer gekoppelt mit der Sinnfrage.
Ja, und war auch immer gekoppelt mit der Sinnfrage. Ist auch schön, sich so die Menschheitsgeschichte anzusehen und zu sehen, wie wir immer Sprünge in unserer Entwicklung gemacht haben. Sei es von der Clan-Kultur in die Kultur der großen Traditionen oder von den großen Traditionen in die Moderne oder von der Modernen in die Postmoderne, wo sich alte Sinnzusammenhänge nicht mehr halten konnten. Wo auf einmal das, was die reinen vitalistischen Stammesgötter waren, nicht mehr den Sinnhorizont erfüllt haben, weil etwas Absoluteres gesucht worden ist, was dann in den großen Traditionen auch gefunden wurde, wo das, was die großen Traditionen ausgearbeitet haben, auf einmal an dogmatischen Ende gestoßen ist und dann durch Aufklärung, durch Rationalität und Eigenständigkeit in einen neuen Sinnhorizont, nämlich in den Sinnhorizont der Moderne, aufgebrochen wurde, weil der alte Sinnzusammenhang der Tradition nicht mehr gehalten hat. Oder wo der Sinnhorizont der Moderne mit diesem Fortschrittsglauben, der Äußerlichkeit der Welt, mit dieser materialistischen Orientierung nicht mehr gehalten hat und das den Aufbruch der Postmoderne mit der neuen Innerlichkeit, mit der Psychologie mit sich gebracht hat. Und wie gerade jetzt der Sinnzusammenhang der Postmoderne mit dieser individualistischen Innerlichkeit nicht mehr hält und aufbricht zu einem neuen Wahrnehmen eines großen Werdenszusammenhangs, der vielleicht eben über das hinausgeht und insofern kulturstiftend ist. Mhm. Ich würde gern auch eine Frage aufgreifen, die uns ein Hörer hier per E-Mail geschickt hat, die den Begriff Kultur auch in einen anderen Zusammenhang denkt. Da schreibt der Hörer, normalerweise, wenn man an mehr Kultur, an eine neue Kultur denkt, würde man vielleicht erwarten, wir benötigen mehr Theaterräume, mehr Konzerträume, mehr und neue Kulturzentren, mehr kulturelle Angebote. Und das ist vielleicht auch alles richtig und notwendig. Aber was bei eurem Dialog spürbar wird, ist, dass wir mehr oder neue Kultur vor allem einen Ortswechsel brauchen. Und der Ort, die Bewusstseinsperspektive, von dem wir auf Kultur schauen und aus der heraus wir Kultur wahrnehmen, muss selbst in den Fokus unseres kulturellen Interesses und in den Fokus kultureller Veränderung und kulturellen Wachstums geraten. Das wird die Kultur von der Wurzel heraus verändern und erweitern. Klasse. Wow. Dem kann ich nur zustimmen. Ich meine, das ist vielleicht eine ganze Sendung, was der Hörer hier anspricht, nämlich wahrzunehmen, wenn wir an Kultur denken, und er hat ja vollkommen recht, denken wir an Theaterräume, an Kulturzentren, an den Kulturbetrieb, aber dann zu sehen, dass diese Kulturräume immer Ausdruck einer Bewusstseinshaltung waren. Der Kulturraum unserer Stammeskulturen waren unsere schamanistischen Rituale. Der Kulturraum der großen christlichen Traditionen, das waren unsere Kathedralen. Der Kulturraum der Moderne waren vielleicht die Theater der Aufklärung oder die Romankultur. Um nur einfach ein paar Dinge zu lernen. Der Kulturraum der Postmoderne waren vielleicht die Sit-ins und die Aktionskünstler der 70er Jahre. Aber all das, diese Kulturräume, haben ja immer einen Bezug zu einer Bewusstseinshaltung. Und es ist diese Bewusstseinshaltung, die wir ansprechen, die in der Wurzel, und das hat der Hörer wahrscheinlich vollkommen richtig dargestellt, die in der Wurzel einer neuen Kultur stehen. Und natürlich stellt sich auch die Frage, es ist eine spannende Frage, welche Kulturräume wird das erschaffen, um diesen Impuls gesellschaftlich Ausdruck zu geben?
Hallo?
Ja.
Ja.
Ja, absolut spannendes Gespräch wieder. Und mich würde wirklich interessieren, was mir auffällt erstmal ist, dass sich das Gespräch zwischen Mann und Frau, glaube ich, ganz maßgeblich verändert in diesem neuen Zusammenkommen. Weil wenn ihr beide sprecht, habe ich nicht das Gefühl, dass nur der Mann in Führung geht oder in Lied und die Frau so danach ist, sondern es ist wirklich absolut gleichberechtigt und es kommt von beiden Teilen, Mann und Frau, wirklich Neues. Und das finde ich schon interessant, weil wie ist denn das in der postmodernen Kultur, ist es ja schon so, dass eher noch nach meinem Verständnis der Mann in Lied geht und es viel mehr Führungskräfte gibt auf der Männerebene wie auf der Frauenebene. Seht ihr dann da etwas Neues in dieser neuen Kultur, dass beide zugleich in Führung gehen oder was könnt ihr da sagen?
Ich finde es spannend, dass du das gerade reinbringst, weil ich hatte vorher diesen Gedanken über nicht nur diese äußeren Kulturräume, sondern eben auch die Frage, was du ansprichst, Mann-Frau-Beziehung, aber auch die Frage von Leadership, die Frage von Elternschaft, all diese Dinge sind ja auch Teile von Kultur. Was kreiere ich da miteinander? Und in unserem Gespräch wurde mir auch so klar, dass wir wirklich diesen, wie der Hörer vorher das geschrieben hatte, diesen Ortswechsel unserer Identifizierung, wer sind wir eigentlich, wirklich machen müssen, um dann überhaupt eine Antwort zu dem zu finden, was du sagst. Weil im Moment versuchen wir das ja auch oft meistens noch aus dieser Bewusstheit der Trennung heraus zu verändern. Und wir versuchen das so zu unserem besten Wissen zu entwickeln, also mit mehr Empathie, mit mehr Verständnis, mit mehr Offenheit, mit mehr Gleichberechtigung, all diese Dinge, aber sie kommen alle aus der Trennung heraus. Und ich glaube, wir sind einfach alle gefragt, diese Entwicklung auf dieser tieferen Ebene zu machen, um dann zu sehen, so was kann da passieren. Und wenn du sagst, du siehst die ersten Anzeichen jetzt in unserem Gespräch, dann ja, dann denke ich, dass Das ist spannend, weil ich glaube ja auch, das war ja die Herbstakademie, das sind andere Treffen, die wir versuchen zu generieren, wo man dann merkt, da ist irgendwo auf jeden Fall mehr Freiheit, würde ich sagen.
Ich glaube, das, was du mit Trennung ansprichst, ist das eigentliche Stichwort. Und zuerst würde ich vielleicht sogar widersprechen. Ich glaube, dass die Postmoderne nicht von den Männern getragen war und ist. Die Postmoderne, ich glaube, wenn man mal zurückblicken wird in die Postmoderne, wird der wichtigste Impuls der Postmoderne der Feminismus gewesen sein. Der Aufbruch der Frauenbewegung und die Entdeckung auch und die Vorantreibung der neuen Innerlichkeit auch unter der Leadership von Frauen. Ich glaube, dass das sehr wohl so gesehen werden kann und meines Erachtens muss und dass das die kulturelle Leistung der Postmoderne unter anderem auch sehr stark ist. Das heißt nicht, dass wir nicht nach wie vor auch in einer männerdominierten Gesellschaft leben, aber das sind auch sehr stark Strukturen, die wir aus der Tradition der Moderne noch immer mitnehmen. Aber der postmoderne Impuls selber hat sehr stark auch diese weibliche Seite und das Verdienst der Postmoderne ist ein sehr stark auch ein weiblicher Verdienst und muss auch als solches anerkannt werden. Aber das, was du aus der Trennung ansprichst, ist vielleicht gerade der Unterschied. Weil die Postmoderne mit ihrem Fokus auf die Besonderheit auch eine Wahrnehmung der Besonderheit favorisiert. Das heißt, die ganze Welt wird immer aus Blickwinkeln der Besonderheit wahrgenommen, sei es jetzt die Besonderheit der Frau, die Besonderheit des Mannes, die Besonderheit der Afrikaner, die Besonderheit der Schwulen, der Lesben, die Besonderheit von Minderheiten. Also es ist eine Blickweise wo der vielen unzähligen Besonderheiten, die aufeinander blicken. Und die Betonung dieser Besonderheiten, die sehr stark auch dieses postmoderne Bewusstsein ausdrückt. Ich als Schwuler, ich als Lesbe, ich als Österreicher, ich als Jude, ich als also immer diese die Betonung der eigenen Besonderheit, die sehr stark den Blick und die Kultur der Postmoderne ausmacht. Und das, was die Hörerin angesprochen hat, auch in Bezug auf unser Gespräch, ist meines Erachtens auch hat damit zu tun, dass die Besonderheit hier in den Hintergrund tritt und wir uns in unserer Menschlichkeit begegnen, wo wir auch Mann und Frau sind, aber eigentlich so die Grundfrage war, ja, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Nämlich als bewusstseinsfähig, als Wesen, die in der Lage sind, Bewusstheit wahrzunehmen, in einer radikalen Ungeteiltheit. Dass das ein ganz anderer Blickwinkel ist, der all die anderen Dinge mit einschließt. Von Afrikaner, von Inder, von Amerikaner, von Chinese, von Mann, von Frau. All die Besonderheiten mit einschließt. Aber der Blickpunkt ist ein Blickpunkt der ungeteilten, einen kreativen Entwicklung, die wir als Menschheit sind. Oder noch radikaler formuliert, die wir als Universum sind. Und dann schaut die Frage auch des Miteinanders der Geschlechter anders aus dieser Perspektive. Und wenn uns das gelingt, gelingt uns viel.
Ich glaube, so ein Ausspruch, so einfach gesagt, ist, wenn ich in den Spiegel schaue, was sehe ich zuerst? Mann oder Frau oder Mensch? Und das braucht wirklich eine Veränderung im Bewusstsein selbst.
Ja. Und es lebt von dem Augenmerk dessen, was zwischen uns als Menschen entsteht. Und das ist, um es neudeutsch zu sagen, Beyond Gender, was zwischen uns entsteht. Und wie sehr sind wir gemeinsam, Mann, Frau, alt, jung, willens, dem gemeinsam Ausdruck zu geben, was zwischen uns am Bewusstseinsraum entsteht, um dem in seiner Kreativität zur Entfaltung zu gereichen. Das ist die neue Kultur. Und dazu braucht es eben auch ein über die Geschlechtergrenzen hinausgehen und ein Tiefergehen dessen, was wir eigentlich sind. Um dann auch zu dem wieder zurückzufinden, was wir natürlich in der jeweiligen Besonderheit sind, weil das sind wir auch. Ich bin auch Österreicher, ich bin auch Mann, du bist auch Ostdeutsche, du bist auch Frau. Das ist alles, aber das ist nicht primär. Mhm. Das ist nicht das Primäre. Und es ist radikal ein anderer Kulturausdruck, wenn das das Primäre ist oder wenn diese Tiefe, die wir versuchen anzusprechen, das Primäre ist, das zwischen uns lebendig gehalten wird. Und das ist, was alles andere mitdefiniert.
Ganz genau. Tom, ich glaube, damit müssen wir wahrscheinlich auch dieses Gespräch beenden. Danke allen Zuhörern und
danke. Teilnehmenden. Entschuldigung für die technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe, es war trotzdem ein spannendes Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Teilnahme nächste Woche wieder bei Radio Enlighten Next. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.